Liebe Gemeinde, das Wort, das uns für heute gegeben ist, das hören wir beim Propheten Jesaja im 61. Kapitel, ungefähr 2700 Jahre alt. Der Prophet Jesaja verheißt: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Eine alte Verheißung, die Jesaja hier hört und sieht und weitergibt. Er spricht nicht von sich selber, er spricht von einem anderen. Ungefähr 700 Jahre später, in Nazareth, nachdem Jesus getauft worden war und nachdem er versucht worden war in der Wüste, kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und er ging, so wie es seine gute, heilige Gewohnheit war, am Sabbat in die Synagoge. Er ging zum Gottesdienst und er war Lektor. Ihm wurde das Buch, die Bibel, das Alte Testament gegeben, das er vorlese. Und Jesus, er nahm das Buch und fand genau die Stelle unseres heutigen Textes, und Jesus las vor: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und Jesus schloss das Buch, gab es ab und setzte sich, und alle schauten auf ihn. Und Jesus fing an, eine Predigt darüber zu halten. Angemerkt, eine sehr kurze Predigt, die es aber trotzdem in sich hatte. Jesus sagte: Heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt. Punkt und Amen. Und alle wunderten sich über seine Worte. Was ist das für eine gewaltige Szene? Jesus liest vor und sagt diese alten Worte: Heute hier, ich bin die Erfüllung dieser Worte. Ein gewaltiges Wort. Das war das Evangelium vom Neujahrstag. Was hören wir? Diese alte prophetische Verheißung ist erfüllt. Gott stellt sich zu seinem Wort, er ist treu und verlässlich. Sie wird erfüllt. Jesus ist gesalbt. Dass Jesus gesalbt ist, ist ein bisschen unscheinbar für unsere Ohren, aber es ist doch das Entscheidende, dass Jesus gesalbt ist, denn Hebräisch heißt gesalbt Meschiach. Wir hören darin den Messias. Jesus ist der Gesalbte, Jesus ist der Messias, der erwartete Retter und Heiland, den das jüdische Volk sehnsüchtig erwartet hat. Er ist der Meschiach. Und es wird uns noch näher, griechisch heißt der gesalbte Christus. Jesus ist der Gesalbte, Jesus ist der Christus. Das ist das zentrale Thema, nicht nur zu Weihnachten, aber da auch. Es ist unser zentrales Thema für unser Leben, denn damit erfüllt sich die Verheißung, damit erfüllt sich alle Zusage Gottes. Der Gesalbte, der Messias, der Christus. Um das noch mehr zu verstehen in der Fülle, müssen wir hineinschauen in den Zusammenhang, wie im Jüdischen, im Hebräischen, die Salbung zu verstehen ist und verstanden wurde. Also nach dem ersten Punkt der Erfüllung der prophetischen Verheißung nun das zweite, die Salbung. Aus dem bekannten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, kennen wir, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das Öl, das steht für das Reinigende, für das Erfrischende, für das Belebende. Jesus wurde auch gesalbt von einer Frau, ein Zeichen der Liebe und der Verehrung und auch eine Salbung zum Begräbnis. Es wurde viel gesalbt, aber es hatte doch im jüdischen Volk vor allem eine geistliche, eine religiöse Bedeutung. Priester wurden gesalbt, heißt es in den Mosebüchern. Da wurden die Priester gesalbt, aber nicht nur die, auch Samuel hat den David gesalbt zum König. Auch Könige wurden gesalbt und nicht zuletzt auch Propheten wurden gesalbt. Priester, Könige, Propheten. Der verheißene Gesalbte, Jesus Christus, ist der Erfüllte, ist der Erwartete, er ist der Priester, der Hohepriester. Er ist auch der gesalbte König, der König über Tod und Teufel, über die ganze Welt. Er ist der gesalbte König, der Davidssohn. Und er ist auch der gesalbte Prophet, der Gottes Wort ist. Auch sagt, aber vor allem ist. Dieser Jesus ist der Gesalbte, der Messias, der Christus. Wir lesen im Neuen Testament mindestens an zwei Stellen, Jesus ist der Gesalbte. Wortwörtlich heißt es in der Apostelgeschichte 4. Wahrhaftig, die Menschen, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und in Hebräer 1 wird vom Sohn Gottes geschrieben, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deiner Gefährten. Jesus ist der Gesalbte Gottes, der Auserwählte, das Licht, die Rettung, der Messias, der Erwartete. Und nun werden wir Christen genannt, und das heißt ja nichts anderes als Gesalbte. Das klingt für unsere Ohren nicht ganz so gewöhnlich. Wir sagen ja nicht, ja, wir versammeln uns mehr in der Gemeinde der Gesalbten, ja, ich bin ein Gesalbter. Wir sind Christen, das heißt, wir sind Gesalbte, weil wir zur Salbung Jesu dazugehören, weil wir in die Salbung Jesu hineingenommen werden, in sein Königtum, in sein Priestertum, in sein Prophetentum mit einbezogen werden. Er ist für uns gesalbt worden. Er ist uns nahe gekommen. Darum, nicht nur alle Christians und Christianes, alle wir sind Gesalbte. Durch Christus haben wir Anteil an Gottes Salbung, an seiner Erwählung, an seiner Liebe. So heißt es wörtlich zum Beispiel im 1. Johannesbrief Kapitel 2, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Gott ist es aber, der uns festmacht in Christus und er hat uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben. Wir sind Gesalbte. Wir sind durch Christus Christen. Das ist doch wunderbar. Zu Weihnachten ganz nah. Und nur am Rande, daher kommt auch die Krankensalbung, Jakobus 5. In besonderer Weise, wer krank ist, der darf und kann gesalbt werden. Und die Praxis, die können wir tun, dass da in besonderer Weise die Salbung Jesus, seine Nähe, seine Gnade, seine Liebe nahe kommt, wo Krankheit und Not ist. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Gesalbten nahe kommt, der ist selber gesalbt, der ist erwählt. Dieser Erwählte, dieser Verheißene, Jesus, er ist begeistert und er ist gesandt, zu wirken und zu retten. Tatsächlich den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen, geistlich und materiell gesehen. Er ist gekommen, die Gefangenen frei zu machen. All unsere Gebundenheit und all unsere Fesseln, Jesus kann es alles freisetzen. Wunderbar, ein Gnadenjahr liegt vor uns. Öffne dich für Jesu salbungsvolles Handeln. Empfange das, was Jesus für dich bereithält. Jesus, der Gesalbte, will auch dich mit seiner Salbung erfüllen. Und das Dritte, was wir am Beginn des neuen Jahres von der Weihnachtsbotschaft mit hineinnehmen, das Dritte, da heißt es, ich freue mich und bin fröhlich in dir, denn du hast mir die Kleider des Heils gegeben und mir den Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Wer freut sich wirklich? Und die Freude, unabhängig von den Umständen, unabhängig trotz all den Problemen und Sorgen, die wir alle kennen und auch haben oder hatten oder haben werden, die tiefe Freude ist ein Geschenk, die ich mir nicht selber machen kann. Die tiefe Freude ist ein Geschenk des Gesalbten. Er hat uns angezogen, Kleider, das heißt Mantel der Gerechtigkeit. Wenn ich mit kleinen Kindern Bücher anschaue, ich erinnere mich noch, als unsere noch kleiner waren, das sind oft so Bücher mit Leuten verschiedener Berufe. Bauarbeiter und Polizist, Landwirt und Postbote, Feuerwehrmann, Ärztin. Und Kinder haben das ganz schnell raus. Auf Sekundenschnelle erkennen die anhand der Kleidung den Beruf. Bei uns ist es nicht anders. Auch wir urteilen sofort anhand der Kleidung auf den Menschen. Kleider machen Leute. Das ist so. Und was ich selber anziehe, das prägt mich und das macht was mit mir. Zu was wärst du gemacht? Wie wirkst du? Was lässt du ganz nah an dich ran? Kleidung ist doch das, was uns so nahe kommt wie sonst nichts anderes. Was ist meine Kleidung? Was ist deine Kleidung? Dazu eine Geschichte von Leo Tolstoi, das Hemd des Glücklichen, das Hemd der Freude. Darin heißt es, ein Zar lag schwer krank da nieder und versprach, ich gebe die Hälfte meines Reiches dem, der mich wieder gesund und fröhlich macht. Da versammelten sich alle Weisen des Landes und beratschlagten, wie sie den Zaren helfen und heilen konnten. Aber niemand wusste Rat. Nur ein Weiser erklärte, wenn man einen glücklichen Menschen, einen Menschen voller Freude findet, dann ziehe man ihm sein Hemd aus und gebe es dem Zaren, dann wird der Zar genesen. Daraufhin schickt der Zar Boten aus in sein ganzes großes Reich, um diesen einen glücklichen Menschen zu finden. Aber es gab keinen einzigen, der mit allem wahrhaft zufrieden und voller echter Freude gewesen wäre. Der eine war zwar gesund, aber in seiner Armut unglücklich. Und der andere war vielleicht reich, aber in seiner Familie unglücklich. Mit seinen Kindern hat es schwer. Kurzum, sie hatten alle einen Grund, sich zu beklagen. Keiner war tiefer Freude voll. An einem Abend spät ging der Zaren Sohn einmal an einer armseligen Hütte vorüber. Er hörte, wie drinnen jemand sagte, nun ist, Gott sei Dank, meine tägliche Arbeit geschafft. Ich bin satt, ich kann mich nun ruhig schlafen legen. Was wünschte ich noch? Ich wüsste es nicht, Gott sei Dank. Da erfüllte den Zarensohn eine so große Freude. Er befahl nach der Rückkehr in den Palast, diesem Mann sein Hemd auszuziehen und ihm dafür so viel Geld zu geben, wie er nur wünschte, und dem Zaren das Hemd zu überbringen. Die Boten eilten dann zum glücklichen Menschen, um ihm gegen schweres Gold sein Hemd einzutauschen. Aber der Glückliche war so arm, er hatte gar kein Hemd. Liebe Gemeinde, wenn es das gäbe, das Hemd tiefer Freude, das Hemd des Glücklichen, was ich einfach anziehe und mir geht's gut, das wäre einfach. Alle unsere Krankheit wäre geheilt. So sehr wir dieses ersehnen, man kann es nicht einfach so beschaffen oder kaufen. Die Sehnsucht nach Glück und Freude ist groß, aber wir können diese Sehnsucht nicht selber stillen. Und auch die Menschen um uns herum sind hilflos. Sie können uns nicht im Letzten glücklich machen. Doch es gibt tatsächlich so etwas wie das Hemd des Glücklichen. Das Wort Gottes vergleicht es, diese Heilung mit einem Kleid und die Versöhnung mit einem Mantel. Beides, das Kleid der Heilung und den Mantel der Versöhnung, beides hat Gott in seiner großen Liebe erworben, mit dem Leiden seines Sohnes teuer erkauft. Sollten wir uns da nicht immer wieder neu einkleiden lassen? Ab und an muss man alte Kleidung abgeben, Platz schaffen für neue Sachen. In unserem Kleiderschrank des Lebens sammelt sich manches an, was ausgemustert werden sollte. Da ist zum Beispiel die weiße Weste. Die weiße Weste ist schon lange fleckig geworden, sie wirkt nur noch lächerlich. Ich gebe sie weg. Bitte Gott um Vergebung für all die Flecken und lass mir dann das neue Kleid der Gerechtigkeit geben. Dahinter entdecke ich die Zwangsjacke. Die Zwangsjacke, in die ich meine Nächsten immer wieder stecke, damit sie meinen Vorstellungen entsprechen, meinen Bildern vom Leben genügen. Manchmal zwänge ich mich auch selbst immer wieder hinein, setze mich unter Druck von Erfolg und Leistung, setze mich unter Druck, bestimmt fromm sein zu müssen. Ich gebe diese Zwangsjacke an Gott ab. Er bitte für uns alle die wunderbare Weite seiner Gnade und Wahrheit. Ganz hinten entdecke ich noch das dicke Fell. Das gebe ich auch mit weg. Ich dachte, es wäre gut gegen Verletzungen, Enttäuschungen, Ängste und Sorgen. Aber mit dem dicken Fell wurde ich der Schwierigkeiten auch nicht Herr. Sie wurden nur Herr über mich, ließen mich unter dem dicken Fell gehörig schwitzen. Und schließlich die rosa Brille, die ich mir aufgesetzt hatte, um all das Dunkel und Schlechte in einem besseren Licht sehen zu können, lege ich auch dazu. Ja, was ziehe ich eigentlich an? Wie kleide ich mich? Das ist keine Frage der Beliebigkeit. Das ist eine ernste Frage von höchster Bedeutung. Jesus erzählt mal vom Himmelreich, wo ein König hineinkam und sich die Gäste anschaute. Und er sah einen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er fragte ihn, wie bist du hier hineingekommen? Und er wurde rausgeschmissen. Die Frage nach der Kleidung ist von höchster Bedeutung. Prediger 9 sagte Salomo, lass deine Kleider immer weiß sein. Jesus Christus, der Gesalbte, er hat das Leben und er hat für uns parat und bereit die Kleider, die uns wirklich gut tun, die uns passen. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 3, ihr, die ihr getauft seid, ihr habt Christus angezogen, er ist unser Kleid. Er ist unser Kleid des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit. Ihn haben wir in der Taufe angezogen. Er schenkt uns den Gürtel der Wahrheit, der den Mantel der Liebe zusammenhält. Und von daher kommt auch diese alte Tradition des Taufkleides. Und ob man es macht oder nicht, dahinter steckt die geistliche Wahrheit. Ich ziehe Jesus an in der Taufe. Er schützt mich, er wärmt mich, er bedeckt mich und umhüllt all das, was nicht jeder sehen soll. Er beginnt mit mir ein neues Leben, rein und sauber. Es ist auch eine Art Brautkleid für die enge Liebesbeziehung zu Jesus. Wer aus dieser Taufe lebt, wer mit Jesus unterwegs ist, der wird von ihm geprägt. Der lebt so, wie man im Jesusmantel gehen kann. Es verändert einen. Was ich anhabe, das verändert mich. Und ich werde nach einiger Zeit mehr und mehr wie das, was ich anhabe. Ich lerne mich so zu sehen, wie Gott mich eingekleidet hat, wie er mich ansieht und anzieht. Das ist nicht nur hübsch anzuschauen, sondern das rettet mich und das rettet mein Leben. Da geht es ums Ganze. In der Taufe beginnt's. Lege dieses Taufkleid nie ab. Und wenn, dann zieh es wieder an. Ja, zieh es immer wieder neu an, so wie die Waffenrüstung aus dem Epheserbrief. So geh gut gekleidet ins neue Jahr. Berge dich in Jesus. Ich war ja die 2-3 Tage jetzt im Kloster und ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich hatte nicht meinen Mantel mit, den ich oft anhabe, sondern eine alte Jacke. Und auch wenn ich mich da nicht ganz wohl gefühlt habe, es war mir ein Segen, ganz praktisch. Ich war viel draußen unterwegs, um spazieren zu gehen. Und ich habe die Kapuze der Jacke gebraucht. Und ich habe sie immer aufgehabt. Und trotz des Windes, trotz des Stürmes, trotz des Regens, ich war geschützt. Und es war ganz praktisch ein Segen, aber auch ein geistlicher Hinweis für mich. Berge dich in der Liebe Jesu. Schütze dich mit Jesus. Dann kann dir kein Sturm dir was anhaben. Und was auch kommen mag im Jahr an Sorgen, Problemen, an Stürmen und Trotz, berge mich in der Liebe Jesu. Dann bin ich allem gewappnet. Zieh dich richtig an. Berge dich in der Liebe Jesu. Er ist der Gesalbte, der erwartete Retter und Heiland. Amen.